Yes. Ich habe mir gedacht, dass ich für diese Predigt euch gleich am Anfang schon zwei Sachen erzähle, wo ich mich richtig schwer getan habe. Und die erste Sache ist einfach dieses Wort Integrität richtig auszusprechen, ohne über meine eigene Zunge zu stolpern. Also ich habe eben gemerkt, das ist für mich so ein Zungenbrecher geworden. Und ihr könnt es auch selber mal ausprobieren, wenn ihr zu Hause seid oder auch online. Zu Hause könnt ihr das Wort Integrität einfach fünfmal ganz schnell hintereinander sagen und dann werdet ihr schon ein bisschen sehen, was ich damit meine. Also es kann sein, dass ich das Wort nicht so oft verwenden werde. Vielleicht verwende ich eher das Wort glaubwürdig, aber wir schauen einfach mal, wie es läuft. Und die zweite Sache, wo ich mich schwer getan habe, da saß ich nämlich bei mir zu Hause am Laptop und habe so ein paar Gedanken zu der Predigt aufgeschrieben und ich habe mich dann auf einmal so ertappt gefühlt. Ja, so als würde mich jemand von hinten so erschrecken wollen. Und es war aus dem Grund, weil mir dann auf einmal so ein paar Sünden, ne, aus meiner Vergangenheit eingefallen sind, wo ich nicht so wirklich integer gehandelt habe. Und da habe ich mir gedacht, boah, also bin ich wirklich die richtige Person, über dieses Thema zu sprechen? Und dann wurde ich aber daran erinnert, dass mir bereits schon alles aus der Vergangenheit, alles, was ich jemals falsch gemacht habe, das hat Gott mir alles schon vergeben. Also ist eigentlich alles gut, er gibt mir Gnade, er gibt mir Vergebung. Und ich habe mir gedacht, hey, wenn sogar Gott mich nicht verurteilt, ja, wer kann mich dann denn schon verurteilen, ne? Und ich habe mir gedacht, ich möchte gerne eine von meinen Sünden, von meinen Missetaten, wo ich nicht integer gehandelt habe, die möchte ich euch gerne erzählen. Und ich möchte euch auch erzählen, wie ich dann umgekehrt bin von dieser Sünde und was wir letztendlich auch alle daraus dann auch lernen können. Und ich vermute mal, dass mich keiner hier steinigen würde oder kreuzigen würde, oder? Kurzes Nicken bitte, weil sonst habe ich ein bisschen Angst. Dankeschön. Und auch keiner mit dem Finger auf mich zeigen, ne? Aber es war letztendlich so gewesen, letztes Jahr, da habe ich regelmäßig mit einem Freund von mir Basketball gespielt. Und das wollten wir dann auch auf diesen Sommermorgen machen und sind dann losgefahren und waren dann ungefähr beim Asia-Palast. Ich denke, das Restaurant kennen Sie die meisten. Und da war so eine Kreuzung da gewesen. Und dann haben wir gesehen, wie so ein Basketball die Straße runtergerollt ist auf diese Kreuzung zu. Und dann sind wir natürlich ganz schnell hingefahren, haben den Basketball zur Seite genommen. Wir wollten natürlich nicht, dass irgendein Unfall passiert oder irgendwie so etwas, ne? Und bis zu diesem Zeitpunkt waren wir eigentlich noch ganz integer, ne? Haben wir eigentlich noch alles richtig gemacht. Wir haben wahrscheinlich Leben gerettet, so, ne? Und dann hat aber die Versuchung angefangen, ja? Ich habe nämlich diesen Ball so in der Hand gehalten und ich habe gemerkt, boah, das ist ein richtig schöner Ball. Und der hüpft auch so schön. Und ist auch eine tolle Marke drauf. Der kostet wahrscheinlich 80 bis 100 Euro. Und ich würde ihn mir selber nie gönnen, ne? Also so ein schöner Ball ist das gewesen. Und den Ball, den wir hatten, der ist so 20 Jahre alt, ungelogen 20 Jahre alt, richtig verranzt. Und jetzt haben wir diese zwei Bälle so in der Hand, ne? Und ich habe auf einmal gemerkt, wie mein Herz angefangen hat, diesen Ball zu begehren. Ja, ich wollte, dass der mir gehört. Ja? Und das ist so ähnlich wie bei diesem Szenario von Herr der Ringe, falls jemand diesen Film kennt, als Gollum so den Ring in der Hand hielt und dann so sagte, oh, mein Schatz. So ungefähr war das. Ja? Und mein Kumpel, der ist ein bisschen korrekter als ich, der hat gesagt, nee, weißt du was, wir legen den Ball auf die Grasfläche dahin, so 20, 30 Meter weiter weg, vor dem Hochhaus, das gehört wahrscheinlich einer von denen dort. Ich wollte aber, dass der Ball mir gehört, ja, und habe dann dagegen argumentiert und habe gesagt, ja, ich sehe hier niemanden, den der Ball gehören könnte. Keine Ahnung, wo der Ball herkommt. Wer auch immer den verloren hat, der wird den auch sowieso nie wiederfinden. Deswegen lass uns doch einfach den Ball mitnehmen. Und er hat die ganze Zeit dagegen argumentiert und sind wir halt, habe ich gesagt, hey, lass uns doch kurz mit dem Ball spielen, ne? Das schadet doch keinen, ein bisschen mit dem Ball spielen und so, ne? Das haben wir doch gemacht. Dann sind wir ein bisschen mit dem Ball spielen gegangen. Und ich habe gemerkt, hey, je mehr ich mit diesem Ball spiele, desto mehr möchte ich, dass er mir gehört. Und danach sind wir zurückgefahren und wieder hat mein Kumpel angefangen mit dieser Diskussion, dass wir den Ball zurücklegen sollten. Und auch wieder habe ich dagegen argumentiert. Und dann sind wir aber irgendwann nach Hause gefahren, weil er keine Lust mehr hatte. Und am Abend ist er dann auch gegangen. Und dann lag dieser Ball bei mir im Wohnzimmer. Und ich habe gedacht, hey, lass mich noch ein bisschen Zeit mit Jesus im Gebet verbringen, ne? Bin dann bei mir ins Schlafzimmer gegangen und bin auf die Knie gegangen und wollte dann beten. Und auf einmal habe ich gemerkt, ich bin so unruhig. Also ich habe irgendwie keinen Frieden in meinem Herzen. Und ich merke, da steht irgendwas zwischen Gott und mir. So wie so eine Wand, die aufgebaut worden ist, wo ich jetzt nicht mehr so wirklich diesen Zugang zu Jesus habe, zu seinem Herzen habe. Und ich habe gemerkt, mein Gewissen ist auch irgendwie so ein bisschen betrübt gewesen. Und ich habe gewusst, es ist wegen diesem Basketball. Und deswegen habe ich mich entschieden, den Basketball dann nächsten Morgen auf diese Grasfläche zu legen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und sobald ich da wirklich umgekehrt bin, habe ich wieder diesen Zugang zu Gott gehabt. Da habe ich wieder diese intime Gemeinschaft gehabt mit Jesus, die ich doch eigentlich so kostbar empfinde. Und das ist im Prinzip auch schon das Erste, was ich heute euch mitgeben möchte, nämlich mangelnde Integrität distanziert uns von Gott. Und das steht auch im Buch Jesaja, steht es auch drin in der Bibel. Da heißt es nämlich, dass unsere Sünden oder Missetaten, das ist wie so eine Wand, die wir aufgebaut haben. Sodass wir wirklich nicht so einen Zugang mehr haben zu Gott. Als wäre da so eine Kluft zwischen Gott und uns. Aber wenn wir umkehren, dann können wir wieder eine intime Gemeinschaft mit Gott haben. Und ich habe auch gemerkt, weil es geht ja um dieses Thema, deine Integrität, unsere Welt. Genau, ich habe auch gemerkt, dass vor dem unsere Integrität oder mangelnde Integrität unsere Mitmenschen beeinflusst, beeinflusst es immer zuerst die Vertikale. Also immer zuerst unsere Beziehung mit Gott. Und dann wird unsere Beziehung mit den Menschen beeinflusst. Und die Frage, die wir uns einfach stellen müssen, ist, wollen wir wirklich diesen Basketball haben? Oder wollen wir doch lieber eine intime Beziehung mit Gott haben? Und bei mir war es so gewesen. Ich wollte am Anfang erst diesen Basketball und dann wollte ich doch lieber diese Beziehung mit Gott haben, weil die für mich so viel kostbarer ist. Ne? Und in der ersten Predigt, da hatte Gottfried darüber erzählt, dass Integrität wie folgt definiert werden kann, nämlich den Mut zu haben, das Richtige zu tun, einfach nur, weil es das Richtige ist, unabhängig von den Konsequenzen. Und da hat er uns auch etwas sehr Entscheidendes beigebracht, nämlich, dass wir eigentlich alle schon wissen, was das Richtige ist. Dieses Wissen, das haben wir einfach. Also wir wissen beispielsweise, dass Lügen falsch ist, ne, dass Morden falsch ist. Das ist ein Wissen in unserem Gewissen, was uns einfach von Gott geschenkt worden ist. Das heißt, wir müssen eigentlich gar nicht mehr überlegen, so, ist das jetzt integer oder nicht? Wir wissen das einfach. Wir müssen nicht in die Schule gehen, ins Studium oder irgendwie so, dass es ist ein Wissen, was uns gegeben worden ist. Und ich habe mir so gedacht, ja, aber interessiert das eigentlich die Menschen, dieses Thema? Ist das für euch überhaupt interessant, Integrität? Ich meine, ja, ich weiß schon, was Sache ist und so, ne? Und ich habe mir so gedacht, ja, kann schon sein, dass es die Menschen nicht so sehr interessiert. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, warte mal. Ich denke, es ist ein Herzensthema von uns und ich möchte euch kurz davon überzeugen. Nämlich, ich möchte euch ein Beispiel geben, und zwar beim Fußballspielen. Und das ist ja auch dieses Jahr, ist ja die Weltmeisterschaft 2022, ne? Und da erwarten wir doch alle, dass die Fußballspieler professionell, fair und integer Fußball spielen, ne? Aber wie ihr wahrscheinlich schon mit festgestellt habt, ist das nicht immer der Fall, ne? Also für die von euch, die regelmäßig Fußball schauen, die werden es wahrscheinlich schon gemerkt haben, dass manche Fußballspieler nicht ganz so integer sind, ne? Und die werden wahrscheinlich auch gemerkt haben, dass die Fußballspieler nicht nur exzellent Fußball spielen können, sondern auch exzellente Schauspieler sind, ne? Also bei manchen ist es wirklich so, sobald die nur so ganz leicht berührt werden, dann fallen die ganz dramatisch zu Boden und rollen sich fünfmal und dann flapsen die so auf dem Boden wie so ein Fisch aus dem Wasser, ne? Ganz dramatisch immer. Oder bei anderen ist es so, die rennen aufs Tor zu, so als wenn die von einem Blitz getroffen seien, dann fallen die einfach um, ne? Und wenn der Schiedsrichter, ne, dann auch noch einen Elfmeter verpasst, ja, dann rasten die gegnerischen Fans so richtig aus. Wieso? Weil es nicht richtig war, was da gemacht worden ist. Weil es nicht integer war. Es war nicht fair gewesen. Und ich habe mir gedacht, selbst die Hooligans rasten deswegen aus, ne? Wobei die eigentlich gar kein Recht dazu hätten, weil die ja sowieso so viele korrupte Dinge machen, ne? Und da habe ich wirklich gemerkt, warte mal, dieses Thema ist unfassbar wichtig für uns. Wenn jemand nämlich gegen Integrität verstößt, ja, dann flippen wir aus darüber, ne? Also es geht uns wirklich so tief ins Herz hinein. Und ich möchte euch gerne noch ein weiteres Beispiel geben, ebenfalls aus meinem Leben, woran wir erkennen können, wie denn eigentlich mangelnde Integrität unsere Mitmenschen beeinflusst. Und da möchte ich euch kurz mit hineinnehmen. Nämlich letztes Jahr im Sommer, da wurde ich zu einem Junggesellenabschied eingeladen. Und der Daniel aus unserem Lobpreisteam, der war ebenfalls mit am Start gewesen. Und der Sebi aus dem Kamerateam war auch dabei gewesen. Und da haben wir gemeinsam Bubble Soccer gespielt. Und ich weiß nicht, ob ihr Bubble Soccer kennt, deswegen habe ich extra mal ein Bild mitgebracht. Das ist übrigens Bubble Soccer. Es funktioniert genauso wie Fußball auch, nur dass du halt in so einer Bubble drinne bist. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, hat uns der Fußball da überhaupt nicht interessiert. Ja, das Einzige, was wir wollten, war den Gegner in einem hohen Bogen aus dem Spielfeld rauszurammen. Ja, das war unser einziges Ziel gewesen. Und der Daniel, unser Fliegengewicht, der war so leichte Beute. Ja, der war ständig wie so ein Gummiball, ist der umhergeflogen. Und der lag auch mehr auf dem Boden, als was auf den Beinen stand, ne? Und der Sebi, der war für mich eher wie so ein Endgegner, ne? Und da sind wir öfters aufeinander zugerannt wie so zwei Stiere, aber wir haben es nicht geschafft, den anderen wirklich umzuhauen. Am nächsten Tag hatten wir überall Muskelkater und es hat alles so wehgetan und so, aber es hat super viel Spaß gemacht. Aber der Grund, warum ich euch das erzähle, ist, weil ich glaube, dass wir manchmal glauben, dass wir in so einer Bubble leben. Also ich lebe so in meiner Bubble, ne? Hab so meine Taten und wenn ich irgendwas falsch mache, dann beeinflusst es ja niemand anders, ne? Und wenn ich irgendwie so bei mir zu Hause ein paar Sünden mache oder so, das beeinflusst ja niemand anders. Aber eigentlich ist es genau so wie bei diesem Bubble Soccer auch, dass meine Missetaten eigentlich dazu führen, dass andere Menschen beeinflusst werden. Wenn ich sozusagen meiner Gier nachgehe, meiner Habsucht oder irgendwie eine Notlüge mache oder so, dann ist es eigentlich eher so, dass ich die Person so richtig wegramme. Ja, und dass ich genau die Menschen wegramme, die ich doch eigentlich lieben sollte. Ne? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich möchte euch gerne an der Stelle zwei Personen vorstellen, anhand deren Leben wir sehen können, wie krass eigentlich mangelnde Integrität von manchen Christen ihre Denkweise oder ihre Sichtweise auf Gott und auf den Glauben beeinflusst hat. Und die erste Person heißt Anton LaVey. Und ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber Anton LaVey ist der Gründer und der hohe Priester von The Church of Satan. Das heißt, er ist Satanist gewesen. Er ist auch derjenige, der Satanismus an die breite Masse getragen hat und auch derjenige, der es als offizielle Organisation irgendwie organisiert hat. Und er hat 1969 sogar ein Buch veröffentlicht, das ist nämlich die satanistische Bibel. Ja? Und er schreibt eigentlich genau das Gegenteil rein von dem, was Jesus gesagt hat. Ne? Also wenn Jesus sagt, liebe deine Feinde, dann sagt Anton LaVey, nein, nein, hasse deine Feinde. Ja, Jesus sagt, vergib einander, Anton LaVey sagt, nee, vergib niemanden. Jesus sagt, sündige nicht mehr, Anton LaVey sagt, nein, sündige so viel du willst. Ne? Also immer so das Gegenteil von Jesus. Und ich habe mir gedacht, warum ist er eigentlich so anti-Jesus, anti-Gott? Warum ist er eigentlich so voller Wut und so voller Hass? Ich meine, als Satanist, da bist du ja nicht geboren. Das muss ja irgendeinen Ursprung haben. Und diesen Ursprung, den hat er auch selber so ein bisschen erklärt. Und da möchte ich euch kurz zeigen, was er gesagt hat. Das ist ein relativ bekanntes Zitat von ihm. Und da sagte er Folgendes. Das ist so ein Szenario, was er da im Prinzip beschreibt. Und da sagte er, am Samstagabend sah ich Männer, die auf dem Karneval nach halbnackten Frauen tanzten. Und am Sonntagmorgen sah ich dieselben Männer, beziehungsweise als auf so einer evangelistischen Veranstaltung am Ende des Karnevalplatzes Orgel spielte, sah er dieselben Männer mit ihren Frauen und Kindern in den Kirchbänken sitzen und baten Gott, ihnen zu vergeben und sie von fleischlichen Begierden zu befreien. Und am nächsten Samstag waren sie wieder im Karneval oder an anderen Orten des Genusses. Und dann sagt er, ich wusste damals, dass die christliche Kirche von Heuchelei lebt und dass die fleischliche Natur des Menschen herauskommen wird, egal wie sehr sie von irgendeiner Religion gesäubert oder gescheuert wird. Das ist eine ziemlich krasse Aussage von ihm, aber das war so seine Erfahrung, die er da gemacht hat, dass manche Christen so Heuchelei betrieben haben, dass sie nicht integer gewesen sind. Und das hat ihn so aufgeregt, so wütend gemacht, dass er sich so sehr dagegen entschieden hat, dass er sogar als Satanist geworden ist. Und ich denke mir manchmal, ja, was wäre denn eigentlich aus Anton LaVey passiert, wenn er Christen kennengelernt hätte, die wirklich von ganzem Herzen Jesus nachgefolgt wären? Zum Beispiel wie Menschen hier aus der Gemeinde, die Gott wirklich lieben, die Jesus wirklich lieben, die voller Leidenschaft auch mithelfen, die einfach voller Elan dabei sind. Würde er dann immer noch die satanistische Bibel geschrieben haben? Wäre er dann immer noch Satanist geworden? Oder wäre er nicht vielleicht so wie David ein Lobpreisleiter oder so wie der Gottfried, ein Pastor in der Gemeinde oder vielleicht auch ein Missionar, ein Evangelist? Was wäre aus ihm passiert, wenn er Christen kennengelernt hätte, die voller Integrität gewesen wären? Und leider war es so, dass Anton LaVey nicht die einzige Person war, die so gedacht hat. Da gab es nämlich noch eine andere Person, die ist auch sehr bekannt, nämlich Mahatma Gandhi. Und für diejenigen, die ihn nicht kennen, also Mahatma Gandhi ist der Anführer der Unabhängigkeitsbewegung gewesen in Indien, als die britischen Kolonialherrscher noch über Indien geherrscht haben. Und er war sehr bekannt für seine gewaltlosen, friedlichen Proteste. Und er gilt bis heute eigentlich als eines der herausragendsten Vertreter im Freiheitskampf gegen Unterdrückung, Kolonialismus und für soziale Gerechtigkeit. Und auch Mahatma Gandhi hat leider eine gewisse Erfahrung gemacht. Und aus dieser Situation heraus hat er folgenden Entschluss getroffen. Und dann sagte er, ich mag euren Christus, aber ich mag nicht eure Christen. Denn eure Christen, die sind so unähnlich zu Christus. Und auch bei Mahatma Gandhi denke ich mir auch, was wäre denn aus ihm passiert, wenn er wirklich Menschen kennengelernt hätte, die wirklich Jesus nachgefolgt wären, die wirklich Jesus ähnlich waren. Vielleicht hätte er dann auch Jesus nachgefolgt, das weiß man natürlich alles nicht, aber das sind so Fragen, die ich mir immer wieder stelle, wo ich merke, es ist schon wichtig, ne, dass wir von ganzem Herzen Jesus nachfolgen. Und ich habe mir immer so gedacht, damals war es ja so, und das liest man ja auch in der Bibel, damals war es so, dass massenweise Menschen Jesus nachgefolgt sind. Die wollten hören, was er zu sagen hat. Die waren begeistert von Jesus. Und wahrscheinlich, weil nicht nur wegen seinen Wundern, obwohl die sehr bewundernswert waren, sondern auch von seinem Charakter, wer er gewesen ist. Weil er so barmherzig, liebevoll und gütevoll gewesen ist. Sie waren begeistert von Jesus, weil er nicht nur etwas gepredigt hat, sondern es tatsächlich auch mit seinen Taten sozusagen erfüllt hat. Seine Taten und seine Worte, die waren untrennbar eigentlich gewesen. Wenn Jesus sagt, liebe deine Feinde, dann können wir anhand der Bibel sehen, dass er das wirklich auch getan hat. Also Jesus war ein Mann voller Integrität. Und ich denke, das hat die Menschen wirklich beeinflusst. So, das sieht man so normalerweise nicht, das kennt man gar nicht. Dass ein Mensch auch wirklich das hält, das Versprechen hält, was er auch gesagt hat. Und die Menschen sind massenweise ihm nachgefolgt. Manchmal sind die tagelang auch ohne Essen gewesen, weil sie einfach so ergriffen waren von dem, was Jesus gesagt hat. Und heutzutage, ja, da verlassen die Menschen massenweise die Kirche. Und ich habe nachgeschaut, im Jahr 2020 sind es ungefähr 440.000 Menschen gewesen, die in der katholischen und evangelischen Kirche die Kirche verlassen haben. Und im Jahr davor waren es 540.000 Menschen, in den letzten 10 Jahren 4,2 Millionen Menschen und in den letzten 20 Jahren 7,6 Millionen Menschen. Und das zerbricht mir und wahrscheinlich euch natürlich auch das Herz, ne? Einfach so solche Zahlen sehen zu müssen. Aber woran liegt das? Warum haben die Menschen sich denn so gegen den Glauben entschieden? Und ich denke, dass es daran liegt, dass die Kirche wahrscheinlich zum gewissen Grad ihre Glaubwürdigkeit und ihre Integrität verloren hat. Und ich habe mir gedacht, es ist ja nicht nur die Kirche, die da irgendwie einen Einfluss drauf hat, was andere Menschen machen, sondern natürlich auch wir. Und deswegen möchte ich auf uns zu sprechen kommen. Was bedroht denn eigentlich unsere Integrität, deine Integrität? Was ist da diese Gefahr, die wir einfach ausgesetzt sind? Und vielleicht seid ihr gerade ganz entspannt und ihr sitzt in euren Stühlen und ihr fühlt euch gerade nicht wirklich bedroht, ne? Aber ich kann euch versprechen, in der nächsten Woche werdet ihr in irgendeiner Situation bedroht sein. Und ich möchte euch so ein bisschen darauf vorbereiten. Aber ich möchte euch auch erzählen, dass nämlich der Apostel Paulus, der hat auch gemerkt, es ist gar nicht mal so einfach, integer zu leben. Und vielleicht habt ihr das selber auch schon gemerkt. Irgendwie, ihr wollt es tun, aber ihr merkt irgendwie, ja, das klappt nicht so ganz. Ne? So easy ist das jetzt auch nicht, dass man einfach nur eine Predigt anhören kann und dann schwuppdiwupps, bin ich der integerste Mensch, gibt es das Wort? Überhaupt, ne? Aber wir schauen einfach mal, was Paulus kurz gesagt hat. Also Paulus sagte, ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Und ich denke, da können wir uns alle so ein bisschen ja, wiedererkennen in dieser ganzen Situation, was er gerade sagt. Ich denke, wir haben doch alle den Wunsch, das Gute zu tun. Wir haben alle den Wunsch, integer zu leben. Aber wir merken irgendwie, boah, mir fehlt wirklich die Kraft dazu. Es ist wirklich anstrengend manchmal, den Versuchungen standzuhalten. Und auch Paulus sagt das. Und ich denke, es gibt keinen in der Gemeinde, der die Hand heben würde und sagen würde, nee, ich möchte nicht integer leben. Ich denke, das ist wirklich etwas, was wir alle wollen. Ne? Und dann sagt Paulus weiter, ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Also ich verabscheue wirklich das Böse und dann tue ich es trotzdem. Was ist das? Also ich denke, das ist aus meinem Leben definitiv der Fall gewesen, wo ich mir immer wieder denke, ich weiß, was das richtig ist, aber ich tue es trotzdem nicht. Und ich will es eigentlich nicht tun, aber ich bin da irgendwie so geknechtet, es trotzdem zu tun. Und Paulus hat genau die gleiche Erfahrung gemacht. Und er war ja wirklich so der Apostel Paulus, der mehr als zwei Drittel des Neuen Testamentes geschrieben hat. Und selbst er hat damit so gestruggelt, so einen Kampf da empfunden. Und dann sagt er weiter, wenn ich also immer wieder gegen meine Absichten handle, dann ist es also klar, nicht ich selbst bin es, der über mich bestimmt, sondern die in mir wohnende Sünde. Dass da anscheinend so ein Trieb in uns drinne ist, der uns dazu bringt, unseren Begierden nachzugehen. Der uns dazu bringt, andere Menschen auszubeuten, sie auszunutzen, wie auch immer das sein mag. Und das ist diese Sünde. Diese Sünde ist sozusagen ein Trieb in uns drinne, der uns dazu treibt. Und Paulus redet davon, hey, dieser Trieb, der herrscht eigentlich sogar über uns. Weil wir gar nicht mal so frei sind, wie wir uns manchmal irgendwie erhoffen. Irgendwie merken wir, wir haben nicht genügend Kraft dafür. Und dann geht es weiter, dann sagt er noch zum Schluss, ich mache also ständig die gleiche Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Und bevor ich überhaupt dazu komme, was jetzt eigentlich die Lösung zu diesem Ganzen ist, dann möchte ich euch einfach zeigen, was für uns so ein bisschen ja, auf dem Spiel steht. Und ich möchte euch so ein bisschen zeigen, was es denn für Folgen haben kann, wenn man seinen Begierden nicht standhalten kann. wenn man der Versuchung nachgibt, wenn man zu schwach ist. Und da möchte ich euch gerne in eine Geschichte hineinnehmen in der Bibel. Da geht es um zwei Männer. Und diese zwei Männer heißen Jakob und Esau. Das sind Zwillinge gewesen. Und Jakob war vom Beruf her ein relativ begabter Koch gewesen. Und Esau, der war eher so ein Jäger. Und es ist sehr interessant, denn damals war es so gewesen, da gab es so ein Erstgeburtsrecht. Also wenn du derjenige bist, der zuerst geboren worden bist, dann kriegst du das ganze Erbe von dem Vater und der jüngere Sohn bekommt nichts. Und die waren ja Zwillinge gewesen. Das heißt, Jakob ist nur ein paar Minuten später auf die Welt gekommen und er würde gar nichts bekommen und sein älterer Bruder würde alles bekommen. Und es heißt auch, dass Jakob und Esau, das waren die Kinder von Isaak und der Vater von Isaak war Abraham. Und Abraham war wirklich ein reicher und einflussreicher Mann gewesen. Manche Theologen glauben sogar, dass der, wenn man das ins Verhältnis setzen würde heutzutage, wahrscheinlich so ein Milliardär gewesen ist. Also so ungefähr so auf dem gleichen Level oder in der gleichen Liga von Elon Musk, der CEO von Tesla, oder auch der CEO von Amazon, Jeff Bezos. Also ungefähr so in dieser Liga hat er mitgespielt. Und jetzt stell dir vor, du bist der Sohn von Elon Musk oder von Jeff Bezos und wenn die sterben würden, dann würdest du einfach Tesla erben oder Amazon erben. Da könntest du so viele Teslas rumfahren, wie du möchtest, jeden Tag einen neuen. Oder du kannst auch so viele Pakete auf Amazon bestellen, wie du möchtest. Ne? Das wäre herrlich. Ich würde es auf jeden Fall jeden Tag ausnutzen. Und ich müsste gar nichts bezahlen. Es gehört ja eh alles mir. Ne? Also das ist, was es bedeutet, ein Erbe zu bekommen. Und so war es ungefähr auch bei Esau gewesen. Und jetzt schauen wir einfach mal kurz rein, wie es in dieser Geschichte eigentlich weitergeht. Und da heißt es dann, einmal, als Jakob gerade einen Eintopf kochte, da kam Esau hungrig vom Lande herein. Und ich denke, dieses Gefühl von Hunger, das kennen wir doch alle, ne? Und wir sind da auch ganz dramatisch, wenn wir Hunger haben, dann sagen wir gleich, oh, ich sterbe vor Hunger, was natürlich gar nicht stimmt, ne? Aber wir kennen dieses Gefühl alle. Und ich finde auch, wenn man hungrig ist, und ich denke, das habt ihr auch selber schon mal gemerkt, dann ist man nicht so wirklich klar in der Birne. Ne? Also man denkt irgendwie nur ans Essen. Man kann gar nicht an irgendwas anderes denken. Ne? Es ist irgendwie unausweichlich, dass man daran denken muss. Und es ist irgendwie so, wir sind so besessen von diesen Gedanken zu essen. Und genau so war es bei Esau auch gewesen. Wir können also sehen, dass Esau in dieser Situation sehr, sehr schwach gewesen ist. Und jetzt schauen wir, wie es dann weitergeht. Er sagte zu Jakob, schnell, gib mir etwas von dem roten Eintopf. Ich bin am Verhungern. Und ich habe euch ja gerade erzählt, dass Esau der Erstgeborene ist, der alles erben würde. Und Jakob kam wirklich nur ein paar Minuten später auf die Welt und er würde gar nichts bekommen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie eifersüchtig und gierig Jakob nach diesem Erbe von Esau gewesen ist. Und das hat so lange wahrscheinlich in ihm so gebrodelt, dass er sich gedacht hat, diese Situation, die nutze ich jetzt aus, um meinen Bruder auszunutzen. Und dann heißt es, Jakob antwortete, verkauf mir zuerst dein Erstgeburtsrecht. Also verkauf mir dein gesamtes Erbe von Milliarden von Euros für eine mickrige Schüssel Eintopf. Und das steht hier überhaupt nicht im Verhältnis. Ich meine, wer würde so etwas tun? Aber wie gesagt, wenn wir hungrig sind, dann bin ich klar in der Birne. Ne? Und genauso war das bei Esau auch gewesen. Der konnte gar nicht so weit denken. Der konnte nur im Hier und Jetzt denken. Und Jakob hat wirklich diese Situation so ausgenutzt einfach. Und ich habe mir so gedacht, was hätte Esau denn eigentlich gedacht in dieser Situation? Hat er wahrscheinlich so gedacht, Jakob, denkst du, dass ich dumm bin? Und Jakob wahrscheinlich so, ja, ich denke, du bist dumm. Deswegen mache ich auch diesen Antrag. Und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Und heißt dann, Esau sagt dann, sieh mal, ich bin kurz davor zu sterben, sagte Esau. Was nützt mir denn mein Erstgeburtsrecht? Und da sehen wir auch schon, wie die Versuchung in seinem Herzen angefangen hat. Warum? Weil er angefangen hat, eine Geschichte zu entwickeln, einfach aus dem Nichts heraus. Und es ist sehr interessant, ne, wenn wir in Versuchungen kommen, dann werden wir auf einmal die kreativsten Menschen überhaupt. Und genauso war Esau auch. Er hat einfach angefangen, diese Geschichte zu entwickeln. Und er sagt, dass er sterben würde. Was gar nicht stimmt. Er würde nicht sterben. Der Mensch kann wochenlang ohne Essen auskommen und du wirst nicht sterben. Aber er entwickelt diese Geschichte, um seine Taten gleich zu rechtfertigen. Weil er nämlich sagt, was nützt mir denn mein Erstgeburtsrecht? Und er hat auch vollkommen recht. Dein ganzes Erbe nützt dir gar nichts, wenn du heute sterben würdest. Also da hat er schon so ein bisschen recht. Und dann merken wir so, wenn es um Versuchungen geht, es hat immer so ein bisschen Wahrheit und ein bisschen Lüge als Fundament. Und deswegen ist es eigentlich insgesamt eine Lüge, was er hier sozusagen sich vorgaukelt und sich selber auch so ein bisschen anlügt. Und das ist sehr interessant, weil wir sind nämlich alle in dieser gleichen Situation von Esau. Bei mir war es zum Beispiel dieser Basketball gewesen. bei einem Freund von mir, als ich in Südafrika im Urlaub war. Da bin ich dort gewesen und habe ein bisschen Zeit mit ihm verbracht. Und da hat er mir gesagt, dass er so ein paar Investitionen gemacht hat und dass er so ein bisschen Profit gemacht hat. Und da habe ich gefragt, und, hast du schon Steuern bezahlt? Und dann sagt er so, ja, du, ne, Nico, du weißt, was der Staat nicht weiß, das macht ihn auch nicht heiß, ne? Und dann sagt er so, er fängt an, eine Geschichte zu entwickeln, ne? Und dann sagt er so, ja, du weißt doch, Südafrika ist ein sehr korrupter Staat. Und ich gesagt, ja, weiß ich, ne? Und dann hat er gesagt, ja, aber wenn ich jetzt Steuern zahlen würde, dann würde ich ja diese Korruption fördern, ne? Und das ist so interessant, wie wir anfangen, irgendwie den Staat zu kritisieren, dass er nicht korrupt, dass er korrupt ist, wir dann Steuern hinterziehen wollen, um dann selber korrupt zu sein. Ja, wir kritisieren die Integrität von anderen und nutzen das dann sozusagen als Ausrede dafür, selber nicht integer zu leben. So ungefähr war das bei ihm und dann hat er so ein schlechtes Gewissen bekommen und hat dann so ein bisschen recherchiert, ob er tatsächlich Steuern zahlen muss und wenn ja, wie viel. Und hat sich aber herausgestellt, dass er noch unter diesem Freibetrag drin ist und dass er keine Steuern zahlen muss. Deswegen ist noch alles gut ausgegangen. Aber wir sehen schon, am Anfang wollte er das eigentlich nicht machen, ne? Und ich denke, wir alle kennen diese Versuche. Ich meine, vielleicht in der Schule, ne, da würdet ihr selber, ich weiß nicht, ob ihr schon mal geschummelt habt oder nicht, ne? Aber ich denke, wir kennen das alle so ein bisschen. Oder vielleicht in der Arbeit hast du schon mal gelogen, weil du nicht wolltest, dass die Schuld auf dir landet, ne? Und deswegen hast du vielleicht irgendjemand anders die Schuld gegeben oder irgendwie ein paar Fakten verdreht oder so etwas. Wir kommen alle manchmal in so Versuchungen. Und wir denken und hoffen dann, dass es keine Auswirkungen haben wird. Aber was für Auswirkungen es haben kann, das schauen wir doch einfach mal in der Geschichte, wie es dann weitergeht. Und dann sagt Jakob, schwöre mir zuerst. Also schwor er ihm, sein Erstgeburtsrecht an ihn zu verkaufen. Und in diesem Moment, das war einfach, oh Mann, ich weiß nicht, was ich da noch dazu noch sagen soll. Und dann geht's weiter. Dann gab Jakob Esau etwas Brot und einen Linseneintopf. Er aß und er trank, er stand auf und er ging. Der Eintopf war weg. Und das gesamte Erbe war auch weg. In einem Moment der Schwäche. Er hat 2 Euro für Milliarden von Euro eingetauscht. Er hat seine ganze Zukunft für eine Schüssel Eintopf im Hier und Jetzt einfach so verkauft. Und dann heißt es, da verabscheute Esau sein Erstgeburtsrecht. Er verabscheute es. Und in dieser ganzen Geschichte möchte ich auch darüber zu sprechen kommen, was jetzt eigentlich unser Erbe ist. Was ist eigentlich unser Erbe? Was verspricht Gott uns, wenn wir integer leben? Und da möchte ich einfach darauf eingehen, was Jesus uns gesagt hat. Und dann sagt er nämlich Folgendes. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, genauso wie auch ich überwunden habe, und mich auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Das ist unser Erbe. Und da sagt Jesus im Prinzip, das ganze Königreich Gottes, das gehört euch. Das dürft ihr alles haben. Das ist euer, das ist euer zukünftiges Erbe. Ihr seid Kinder Gottes, Söhne und Töchter des allmächtigen Schöpfers von Himmel und Erde. Und es soll alles euch gehören. Gott ist kein Gott, der irgendetwas zurückhalten möchte. Er ist ein großzügiger Gott und er möchte uns so unfassbar reich beschenken. Und dann möchte uns Jesus auch das ewige Leben schenken. Ewige Freude, ewige Liebe, ewigen Frieden. Aber er sagt, wer überwindet, das ist wirklich der Schlüssel. Und jetzt auch die Frage an euch, wie können wir es denn schaffen zu überwinden? Denn Paulus selber hat gesagt, mir fehlt die Kraft dazu. Und vielleicht seid ihr auch ein bisschen verzweifelt jetzt gerade und ihr denkt euch, du Nico, ganz ehrlich, mir fehlt echt die Kraft dazu. Also ich kann's einfach nicht. Und ich bin einfach zu schwach. So, was soll ich denn machen? Ich bin einfach zu schwach. Deswegen die Frage, wie können wir es denn jetzt schaffen, integer zu leben? Wie können wir es wirklich schaffen? Sollen wir es aus unserer eigenen Kraft tun, die wir sowieso nicht haben? Oder gibt es da doch noch eine andere Lösung? Und da sagt Jesus auch zu seinen Jüngern, bleibt wach und betet, damit ihr den Versuchungen widerstehen könnt. Betet, damit ihr den Versuchungen widerstehen könnt. Betet, damit ihr widerstehen könnt. Dann sagt Jesus auch, ich weiß, ihr wollt das Beste. Ich weiß, ihr wollt das Gute tun. Ich weiß, ihr wollt integer leben. Ich weiß das. Aber euch fehlt einfach die Kraft dazu. Und deswegen ist die Lösung die Hingabe im Gebet. Dass wir Gott einfach darum bitten, dass er uns die Kraft dazu gibt, wirklich integer zu leben. Das ist wirklich die Lösung. Dass er uns die Kraft gibt, jeden Tag unseren Versuchungen, unseren Begierden standzuhalten, um zu überwinden. Und das ist auch mein Appell an euch, dass ihr wirklich jeden Morgen das auch ernst nimmt, weil jetzt seid ihr vielleicht gerade nicht bedroht, aber es wird eine Zeit kommen, wo das vielleicht passieren wird. Und da müsst ihr vorbereitet sein. Deswegen jeden Morgen betet, dass Gott euch die Kraft dazu gibt, euren Versuchungen und euren Begierden zu widerstehen. Und dann werdet auch ihr überwinden und eines Tages mit Jesus auf seinem Thron sitzen. Amen. Wollt ihr das? Hammer. Dann lasst uns noch gemeinsam aufstehen und dieses letzte Lied singen. Und in dem Lied geht es auch darum, dass Gott derjenige ist, der uns eigentlich helfen möchte, diesen Kampf mit uns zu kämpfen.